B-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ich wünsche euch einen gruseligen, guten Dienstagabend, ihr Lieben. Ihr habt es eben schon kurz gehört. 1, 2, Freddy kommt vorbei. 3, 4, steht er vor der Tür. Wir sprechen natürlich heute Abend in eine Stunde Film über den Macher von Nightmare on Elm Street, Wes Craven. Dieses Horror-Genie ist am Sonntag im Alter von 76 Jahren gestorben. Wir wollen heute nochmal ein bisschen zurückblicken auf seine beiden größten filmischen Horrorerfolge, nämlich auf Nightmare on Elm Street und natürlich auf die extrem erfolgreiche Scream-Reihe. Das heute Abend Teil dieser Sendung. Dann kommt am Donnerstag eine sehr bewegende, sehr beeindruckende Dokumentation in die Kinos, die ganz schlicht Maidan heißt, lief 2014 im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes. Da geht es natürlich um die Aufstände vom Winter vor einem Jahr in Kiew in der Ukraine. Dann gibt es einen neuen Transporter und zwar ganz ohne Jason Statham. Die Serie wird neu aufgelegt mit einem neuen Transporter in der Hauptrolle, der die Autos jetzt um die Kurven und zu Klump fahren darf, habe ich mir auch angeguckt, diese erste Neuauflage, werfen wir einen Blick rein heute Abend. Es ist eine Menge drin in der Sendung, unter anderem startet am Donnerstag nämlich auch Werner Herzogs merkwürdiger Wüstenfilm Queen of the Desert. Den können wir relativ schnell abhandeln, kann ich euch so schon mal sagen. Und was wir sonst noch haben in der nächsten Stunde, erzähle ich euch einfach im Laufe dieser Stunde. Ich will euch nicht zu Anfang schon überfordern mit zu viel Inhalt für die nächsten gerade mal noch 55 Minuten. Ich glaube, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich heute Abend um mehrere Stunden. Lasst uns mal gucken, wo das alles so hinführt. Hier ist eine Stunde Film. Tom Westerholt ist da. Ihr seid da. Ich freue mich. Los geht's.
D-Radio Wissen.
Und weil es so schön gruselig ist, jetzt nochmal in voller Länge. Das ist das wahrscheinlich berühmteste Horrorfilmlied aller Zeiten. 1, 2, Freddy kommt vorbei. 1984 hat der Kultregisseur, der Meister des Bösen und des Horrors, nämlich eben genau dieser Wes Craven, den ersten Teil von A Nightmare on Elm Street in die Kinos gebracht. Diese Art von Horror war damals ja schon was ganz Neues. Dieser Freddy Krüger, diese widerlich anzuschauende Gestalt, dieser verbrannte Typ mit den Messern an den Fingerspitzen, diese Gewalt im Film, diese Brutalität, mit der er diese Gruppe von Jugendlichen in deren Träumen heimgesucht hat, das war neu, das hatte man so noch nicht gesehen. Und Wes Craven, der bis dahin schon ein paar Filme gedreht hatte, nämlich schon seit Anfang der 70er, hat dieses Nightmare on Elm Street dann tatsächlich den absoluten Durchbruch beschert. Worum ging's? Die meisten von euch werden sicherlich mal einen Film dieser Reihe gesehen haben. Eine Gruppe Jugendliche, die feststellt, dass wenn sie einschlafen, sie alle mehr oder weniger das gleiche Erlebnis haben.
Er ist verbrannt und furchtbar entstellt. Und er versucht, mich ständig anzugreifen mit diesen Klingen
auf seinen Fingern.
Oh mein Gott.
Nein.
Wir haben denselben Traum.
Chris, das ist völlig unmöglich.
Das ist überhaupt nicht unmöglich.
Das sind doch nur Träume. Alles klar?
Es sind nur Träume. Aber diese Träume sind extrem tödlich in den Filmen. Immer dann, wenn einer aus der Gruppe tatsächlich in den Schlaf fällt, wenn er es nicht mehr schafft, die Augen aufzuhalten, dann kommt dieser Freddy Krüger und metzelt ihn tatsächlich gruselig und grausam dahin. Es hat mehrere Filme von dieser Reihe gegeben. Letzten Endes ist 2010 das Ganze nochmal neu aufgelegt worden. A Nightmare on Elm Street. Da hat dann Wes Craven nicht mehr Regie geführt, sondern ja, letzten Endes nur noch seine Rechte verkauft für dieses Remake. Das war ein Versuch, die Reihe neu aufleben zu lassen. Letzten Endes ist dieses Remake aber nie an den Grusel des Originals rangekommen. Mag auch an den Schauspielern gelegen haben. Man hat ja dieses Remake dann ohne Robert Englund gemacht, der in den ersten Teilen jeweils in der Figur des Freddy Krüger gesteckt hatte. Es hat also nicht wirklich funktioniert. Nichtsdestotrotz für Wes Craven war es damals also der absolute Durchbruch als Horrorfilmregisseur. Er hat dann einige Filme gedreht, auch zwischendurch das Genre wieder mal gewechselt, hat nicht Horrorfilme gemacht, unter anderem einen Film produziert, für den Meryl Streep sogar Oscar nominiert war. Interessanterweise kann sich an diesen Film kaum noch irgendjemand erinnern. Music of the Heart hieß der von 1999, denn seit 1996 war Wes Craven für etwas anderes bekannt geworden. Sozusagen ein zweiter Frühling nach Nightmare on Elm Street. Und natürlich hat ihm diesen zweiten Frühling das Genre beschert, in dem er sich einfach am allerbesten auskennt.
Hallo, Chris.
Wer bist du?
Du brauchst überhaupt keine Angst zu haben.
Hallo?
Hallo?
Wer ist da?
Sag mir deinen Namen und ich sag dir meinen.
Lassen wir das lieber, ja?
Was ist das für ein Geräusch?
Popcorn.
Du machst Popcorn?
Aha, ich sehe mir gleich ein Video an.
Ja? Was denn?
So eine Art Horrorfilm.
Stehst du auf Horrorfilme?
Aha.
Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du heißt.
Warum willst du das denn wissen?
Weil ich wissen will, wem ich zuschaue.
Scream, das war die Reihe ab 1996. Wes Craven hat auch da wieder mal geschafft, etwas ganz Neues zu produzieren. Dieser unheimliche Mörder mit dieser Munch-Maske, jeder kennt die, mit diesem langgezogenen Kinn, diese weiße Maske, die an Edvard Munchs Der Schrei erinnert, ein ganz berühmtes Gemälde, deswegen auch Munch-Maske. Und diese Scream-Reihe hat nicht nur Wes Craven nochmal richtig einen Schub verliehen in seiner Funktion als Aushängeschild des Grusel- und Horrorfilms, sondern hat auch die Schauspieler damals, die in diesen Filmen drin waren, berühmt gemacht. Viele von denen kannte man wenig oder gar nicht. Neve Campbell beispielsweise als Sidney Prescott hatte ihren Durchbruch mit Scream damals. Courtney Cox, David Arquette, die beiden ja auch in allen Filmen dabei. 4 Stück hat es insgesamt gegeben, 4 Scream-Filme. Ist ganz interessant, ihr habt eben den Ausschnitt aus dem ersten gehört. Im vierten Teil hat sich das dann schon wieder ein bisschen anders angehört.
Hallo, Jill. Was ist dein liebster Gruselfilm?
Okay, wer ist da?
Ich habe dir eine Frage gestellt. Was ist dein liebster Gruselfilm?
Ich lege auf.
Ganz interessant, oder? Das erste von 1996 aus Scream 1 und dagegen diese gerade eben etwas gehörte glattere Version aus dem Jahr 2011, also 15 Jahre später. Schon auch interessant, wenn man sich diese Reihe anguckt, wie der Horror sich verändert hat von einer selbst damals Mitte der 90er Jahre noch eher etwas schlichteren Machart, von einer etwas einfacheren Art hin zu so einem Hochglanzhorror, der es dann in Scream 4 war. Damals waren die Beteiligten noch auf Promotour zu diesem Film, nämlich zum vierten Teil. Und ich habe euch mal ein paar Ausschnitte mitgebracht von dem, was die Beteiligten damals erzählt haben. Auch ganz interessant im Bezug auf Wes Craven, zum Beispiel Neve Campbell, die damals zum vierten Teil erzählt hat, was eigentlich aus ihrer Sicht das Besondere an Wes Craven ist.
Wes knows what he's doing. He always has, and he certainly knows how to make these kinds of films. He creates a phenomenal atmosphere on set, which I think is most important with a director. And he really knows how to scare people. He really knows how to make people laugh. His timing is great. His music, the people that he brings in, to make a great film, are always really good choices. He casts really well. He's a smart man.
Da hat sie ein paar ganz interessante Dinge gesagt, die letzten Endes extrem wichtig sind für einen Horrorfilm. Natürlich hat sie auch gesagt, he knows how to scare people, er weiß, wie man Leute erschreckt. Aber ganz interessant, dass Neve Campbell da in diesen Interviews auch gesagt hat, dass er genauso weiß, wie man Leute zum Lachen bringt. Also der klassische Comic Relief, der zu diesen Filmen auch unbedingt dazugehört hat. Und sie sagt, ein herausragendes Timing gehört definitiv auch mit dazu, wenn man einen guten Horrorfilm machen will. Da geht es also darum, nicht nur irgendwelche gruseligen Bilder zu kreieren, sondern tatsächlich auch hinzukriegen, dass Bild und Sound so zusammenpassen, dass sich daraus einfach erst der Schreckmoment ergibt. Das konnte Wes Craven wie fast kein anderer. Diese Abstimmung aufeinander, dieses Timing zu finden, der Schnitt im Bild und Bam dazu, nämlich genau dieser Soundeffekt, den es braucht, dass wir uns die Popcorn-Tüte nicht vors Gesicht halten, sondern sie quasi übers Gesicht hinaus dem hinter uns Sitzenden direkt ins Gesicht reinschmeißen. Auch Wes Craven hat damals zum vierten Teil von Scream nochmal erzählt, was dieses Franchise seit 1996 eigentlich für ihn bedeutet hat.
We really tried to not just make a horror movie. It's not just a slasher movie. It's a murder mystery. It's a social commentary. It's a family drama, very much tied up with Neve Campbell's character, Sydney Prescott, and her family and her mother's history and the small town of Woodsboro. So it's very rounded. It's very complex, and we always try to make a very safe environment for actors. So there's very competent crew, a lot of respect, no nasty people around at all. And it's safe to go into those very deep and sort of fragile emotions.
Auch wiederum sehr interessant, was Wes Craven damals selbst gesagt hat, finde ich einen sehr wichtigen Aspekt, dass es ihm immer wichtig war, an seinen Sets, egal ob Nightmare on Elm Street oder später dann auch Scream, es ihm immer sehr wichtig war, eine Umgebung zu schaffen für die Schauspieler, in der sie sich 100%ig sicher und wohlfühlen, wo keiner am Set ist, der irgendwelchen Blödsinn macht, dass die Schauspieler sich einfach so wohlfühlen, dass sie sich nämlich auch genau trauen, sich in diese Horrortiefen reinfallen zu lassen und dadurch dann in der Lage sind, auch solche extremen Szenen so drehen zu können, dass wir, die wir dann im Kino oder mittlerweile zu Hause vorm Fernseher sitzen und uns die Filme nochmal angucken, dass uns, wie gesagt, einfach das Popcorn um die Ohren fliegt und wir genau diesen Schreckmoment haben. Das geht nur, sagt Wes Craven, wenn man den Schauspielern auch genau diese Sicherheit am Set gibt, sich so fallen lassen zu können. Ein großartiger Mann, ein toller Regisseur, einer, der mich das Gruseln gelehrt hat. Ich erinnere mich bestens daran, wie ich im viel zu frühen Alter von, ich sage nicht, wie alt ich war, den ersten Nightmare on Elm Street Film heimlich im Fernsehen geguckt habe und mehrere Nächte nicht beziehungsweise extrem schlecht geschlafen habe, weil ich tatsächlich die Hose gestrichen voll hatte. Das verdanke ich Wes Craven und für dieses Gefühl, für diese tiefe Emotion, ausgelöst von einem Film, was bei mir auch viel Faszination für Filme bewirkt hat, dafür werde ich Wes Craven ewig dankbar sein. Vorgestern am Sonntag ist er im Alter von 76 Jahren nach einem langen Krebsleiden in Los Angeles gestorben. Aber seine Filme, die werden wir mit Sicherheit auch in Zukunft weitergucken. Viele von euch werden sich erinnern an diese Klänge und wahrscheinlich auch relativ schnell die dazugehörigen Bilder wieder im Kopf haben. Im Winter vor einem Jahr, im Winter 2013/2014, gab es diese schlimmen Bürgeraufstände auf dem Maidan in Kiew in der Ukraine, als sich die Bevölkerung gegen den Präsidenten gestellt hat, was als eigentlich friedliche Demonstration begann, ist dann ausgeschritten in einen wahren Bürgerkrieg. Blutige Schlachten hat es gegeben auf diesem Maidanplatz in Kiew in der Ukraine. Und übermorgen am Donnerstag kommt eine Dokumentation über genau diese Zeit vom Winter vor einem Jahr in die Kinos. Die Doku heißt auch schlicht Maidan und zeigt im Endeffekt nochmal in geraffter Form, in 2 Stunden Länge, was da alles passiert ist. Der Regisseur geht dabei gewollt chronologisch vor. Er will genau das zeigen, nämlich wie aus einer friedlichen Protestbewegung gegen eine Regierung am Ende ein blutiger Straßenkampf wurde, Regierungstruppen, die gegen die Demonstranten gekämpft haben auf diesem Platz, der dann tatsächlich auch irgendwann aussieht wie ein Schlachtfeld während der Französischen Revolution. Es sind ganz abgefahrene und auch bedrückende Bilder, die man da sieht. Sich das im Kino anzugucken, ist mit Sicherheit nicht einfach, weil der Macher dieses Films, dieser Dokumentation auch eine ganz bestimmte Art gewählt hat, diese Bilder zu zeigen. Das heißt, es ist nicht die klassische Dokumentation, die durch Bilder etwas anreißt und dann überschwenkt, beispielsweise in Interviews mit Menschen, die damals beteiligt waren, entweder von Regierungsseite, was wahrscheinlich sowieso nicht geklappt hätte, da irgendjemanden vor die Kamera zu ziehen. Aber es gibt auch keine Interviews tatsächlich mit Menschen, die damals auf Seiten der Demonstranten, auf Seiten der Protestierenden waren. Es ist ein reiner Bilderfilm. Untertitelt zwar immer dann, wenn es irgendwelche Veranstaltungen auf dem Maidan gab, wenn also im Hintergrund auf der Bühne Reden gehalten werden, dann sind die untertitelt, damit man einfach mitbekommt, was da gerade passiert. Teilweise benutzt der Macher des Films, Sergei Loznitsa heißt er übrigens, benutzt diese Ansprachen oder diese Untertitelungen von Inhalt aber tatsächlich auch nur als Hintergrundinformation, während er etwas ganz anderes zeigt und das nahezu durchgängig mit statischen Kameras. Das heißt, ihr müsst euch den Film vorstellen wie eine Ansammlung von Webcams in High Quality, also ganz oft die Kamera auf einem Stativ, die einfach minutenlang auch die Perspektive nicht ändert, wo es minutenlang auch keinen Schnitt gibt. Einfach wie das klassische Fenster zum Hof, an dem man sitzt und rausguckt und aufsaugt, was gerade in der Szenerie passiert. Mir liegen so Worte wie langatmig auf der Zunge oder ungelenk mitunter. Aber klar ist auch, dass Loznitsa natürlich damit genau diesen Effekt erreichen will, dieses Gefangenseins in der Szenerie, nicht raus können, dabei bleiben zu müssen, den Blickwinkel nicht ändern zu können, also auch den Maidan als Zuschauer nicht zwischendurch mal kurz verlassen zu können, um durchzuatmen, sondern vor Ort bleiben zu müssen und das in der Chronologie von friedlicher Protest über Straßenschlachten bis letzten Endes dann auch zu Gedenkveranstaltungen, Gedenken der Toten, die damals in diesen Schlachten im Winter 2013, 2014 ums Leben gekommen sind. Also es ist schon hart, sich anzugucken. Trotzdem lohnt es sich, wenn man einfach über den Maidan und über das, was damals passiert ist, mehr erfahren möchte, wenn man mehr sehen möchte als das, was damals in den Nachrichten war, einfach mehr sehen will als kurze Schnipsel und wirklich dieses Gefühl haben möchte, in der Situation nochmal zu sein, da einzutauchen, sich anzugucken, was haben die Menschen da damals wirklich gemacht, was ist da wirklich passiert, dann ist diese Dokumentation auf jeden Fall sehr empfehlenswert und bei aller Härte, die sie hat, bei aller krasser Aussage, die sie hat, fand ich sie tatsächlich sehr sehenswert und das schon bei den Filmfestspielen in Cannes 2014, wo ich die Doku das erste Mal gesehen habe. Jetzt also am Donnerstag auch im Kino zu sehen, Maidan. So, and now for something completely different. Hier ist Inga Hinkamp.
Die Radio Wissen.
Film News.
Will ist raus, Carell rein. Wisst ihr noch, dass wir vor gar nicht so langer Zeit schon mal so eine Will ist raus-Meldung hatten? Damals war der Actionheld von einst aus Sylvester Stallones The Expendables 3 rausgeflogen und durch Harrison Ford ersetzt worden. Ein Schicksal, das sich ähnlich wiederholt. Dieses Mal ist Bruce Willis aber auch noch ausgerechnet aus dem Dreh zu Woody Allens nächstem Film geflogen. Hatte er bei Stallone angeblich noch selbst in letzter Sekunde zurückgezogen, soll ihn dieses Mal der Meister selbst gefeuert haben, auch wenn nicht genau bekannt ist, warum. Ein Woody Allen kann sich das leisten, bei ihm stehen die Stars Schlange und so wurde Bruce Willis' Rolle kurzerhand an Steve Carell weitergereicht. Die Dreharbeiten können also beruhigt und ohne große Verzögerung weiterlaufen und Kristen Stewart, Jesse Eisenberg und Blake Lively haben nun einen neuen Spielkameraden. Der Film, der wie so oft bei Woody Allen während der Dreharbeiten noch keinen finalen Titel hat, soll 2016 in die Kinos kommen. Ohne Bruce. Das dünne Mädchen und die bösen Männer. Anne Hathaway hat in ihrer beeindruckenden Karriere schon alles Mögliche gemacht. Jetzt rettet sie auch noch die Welt vor bösen, tja, was eigentlich? Der Plot liest sich erschreckend, also bitte aufgepasst. Ein Meteoritenschauer verwandelt in diesem Film, und das ist kein Witz, alle Männer auf unserem Planeten in, und auch das ist kein Witz, in blutrünstige Aliens. Sag mal, Tom, muss ich diese Meldung eigentlich noch weiter vorlesen?
Jaha.
Ja, okay. Also, Meteoritenschauer, alle Erdenmänner, blutrünstige Aliens und wir Frauen müssen dann den Planeten retten. Mit Anne Hathaway als Anführerin der Female Alien Hunters. Ja gut, wann dieses Ding mit dem Namen The Shower bei uns in die Kinos kommen soll, wissen wir zum Glück noch nicht. Und ich hatte bislang auch eigentlich immer gedacht, die Oscars zusammen mit James Franco zu moderieren, das sei Anne Hathaways dämlichste Idee gewesen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nee, doch nicht. So muss es vielen Ghostbusters-Fans gegangen sein, die erfahren haben, dass Bill Murray nun wohl doch im nächsten Ghostbusters-Film zu sehen sein sollen werden könnte. Vielleicht. Wie wir euch aber ja schon vor langer, langer Zeit erzählt haben, wird der nächste Geisterjäger-Film einer, in dem eine Riege Frauen rund um Melissa McCarthy den Geistern auf den transzendentalen Leib rückt. Wenn nun also auch noch Bill Murray in dem Film zu sehen sein wird, dann höchstwahrscheinlich nicht als gealterter Dr. Peter Venkman, seine Rolle aus den ersten beiden Geisterjäger-Klassikern. Vielmehr handelt es sich wohl um eine kleine Nebenrolle, ein Gefallen, den Murray dem Filmverleih tut. Also, einfach schön weiter flach durch die Hose atmen, liebe Ghostbusters-Fans. Bis nächsten Juli, dann kommen die Ghostbusterinnen raus. Kleines Betthupferl zum Abschied? Gerne. James Foley, Regisseur von Die Kammer und Verführung einer Fremden, wird aller Voraussicht nach den zweiten Teil von Shades of Grey in die Kinos bringen. Es geht also tatsächlich weiter mit der Verfilmung der Romanreihe. Verdammt.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ist ein nettes Bötchen. Für einen, dem die Rente kaum zum Leben reicht.
Junior, gerade du hast nicht mal ansatzweise das Recht, mir vorzuwerfen, wie ich mein Geld verdiene.
Und wie darf ich das verstehen?
Oh, ich gehe davon aus, deine Kunden sind Filmstars, Würdenträger, Industrielle.
Ich frag nichts, sie sagen nichts.
Das sagt auch schon was. Sieh an, Fräulein Unbekannt ruft wieder an.
Hallo?
Spreche ich mit dem Transporter?
Tatsächlich spricht sie mit dem Transporter und zwar mit dem neuen Transporter. Ich darf vorstellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, nein, liebe Kinder, nicht für euch ist das nix, Ed Skrein ist der neue Transporter, somit der legitime Nachfolger von Jason Statham, der ja in den ersten drei Transporter-Filmen diesen Action-Dingern mit viel Blechschäden am Steuer der schnellen Autos gesessen hat, um irgendeine Fracht von A nach B zu bringen und dafür bezahlt zu werden, am Ende aber in erster Linie irgendwelchen hübschen Fräuleins das Leben zu retten. Weil das ganze Ding jetzt neu ist, weil Jason Statham nach drei Teilen gesagt hat, mir reicht's, ich habe andere Dinge zu tun, ist jetzt Ed Skrein eingesprungen und hat die ganze Sache auch einen neuen Namen bekommen, nämlich The Transporter Refueled, also wieder aufgetankt. Es soll der Start einer neuen Franchise-Reihe sein mit ihm, diesem jungen britischen Schauspieler in der Hauptrolle und er macht seine Sache tatsächlich gar nicht schlecht. Klar, müssen wir hier nicht über irgendeine wahnsinnig klug erdachte Storyline reden, müssen nicht philosophieren über großartige Dialoge, die hier im Film von einer Person zur anderen Person rübergeworfen werden, sondern was wir in diesem Film zu erwarten haben, ist schlicht und ergreifend das hier. Schnelle Autos. In erster Linie gefahren von ihm, dem Transporter, dem neuen Frank Martin heißt er im Film, der einen Auftrag bekommt, mit dem er erstmal gar nichts anfangen kann. Ihr habt es eben mitbekommen, er wird von einem Fräulein, wie auch immer, am Telefon angerufen und die sagt zu ihm, ja, pass auf, so same procedure as every movie. Ich habe hier was, das muss transportiert werden und zwar von A nach B und du stellst keine Fragen, dafür kriegst du Kohle. Interessant ist, dass dann nicht nur diese eine Frau zu ihm ins Auto steigt, sondern noch zwei weitere Frauen, die genauso aussehen wie sie. Damit kann Frank Martin schon mal nicht besonders viel anfangen und ehe er es sich versieht, steckt er natürlich mittendrin in einer Fehde zwischen ja, einer Mafia-Gang oder sagen wir mal zwischen einem Mafia-Boss und dessen wie auch immer Kompagnons oder Partner, also Typen, mit denen er zu tun hat und das Problem ist, ja, dass diese Mafiosi sich erstmal untereinander in die Wolle kriegen.
Warum sollten deine Mädchen mich ausrauben?
Das meinst du nicht ernst.
Kurz davor haben sie Turgins Wertkassette ausgeräumt.
Du denkst nicht wirklich, ich hätte etwas damit zu tun.
Und was soll ich denken? Aber es scheint, als würde jemand anderes mit ihnen zusammenarbeiten. Du und er, ihr kennt euch, nicht wahr?
Und da schließt sich dann ein Kreis, denn dieser Obermafiosi, von dem ich eben sprach, der da Stress mit seinen Kompagnons kriegt, der kennt den Transporter von früher aus der Spezialeinheit. Da hatten sie miteinander zu tun. Mehr möchte ich gar nicht verraten, das hätte ich mir gleich den ganzen Film erzählen können. So viel mehr passiert letzten Endes inhaltlich nicht, außer dass man noch rauskriegen muss, warum also dieser Mafiosi jetzt ein Problem hat mit diesen komischen drei gleich aussehenden Mädels, die nämlich auch irgendwas mit dem Transporter zu tun haben und auch irgendwas mit diesem Mafia-Boss zu tun haben. Das entwickelt sich über diesen Film, aber letzten Endes, was ich eingangs meinte, die Story ist wirklich nicht das, was bei Transporter im Mittelpunkt steht. Es ist die Action, die ist auch hier gut gemacht, wenn man die ersten drei Transporter-Filme sich gerne zwischendurch mal angeguckt hat. Einfach so ein bisschen Kino zwischendurch, wo man nicht besonders viel nachdenken muss, sondern einfach nur die Bilder auf der Leinwand genießt. Diese Stunt-Szenen, die natürlich utopisch sind, wo natürlich Sachen passieren, die man mit einem Auto niemals machen könnte. Klammer auf, das ist aber in der Fast and Furious-Reihe nicht anders, Klammer zu. Wenn man sowas sich gerne angucken möchte, kann man das hier wirklich in ziemlicher Perfektion sehen. Also die Stunts sind allererste Sahne, hat mich gut unterhalten. Insofern ist es ein klassischer Fall von Hirn aus Spaß an. Diese neue Transporter-Reihe kann durchaus erfolgreich werden. Ich zumindest habe mich bei einigen Filmen dieses Genres innerhalb dieses Kinojahrs 2015 schon deutlich mehr geärgert oder gelangweilt als bei diesem. Und auch dieser Ed Skrein, der übrigens, fand ich ganz interessant, in Game of Thrones nach 3 Folgen schon wieder ausgestiegen ist, aus freien Stücken. Überlegt mal, der Typ hatte eine Rolle in Game of Thrones. Der ist nach 3 Folgen aus freien Stücken ausgestiegen, um Transporter drehen zu können, um in diese Kinoreihe einsteigen zu können. Ob das eine schlaue Entscheidung war oder nicht, werden wir vielleicht in ein paar Jahren wissen. Aber Fakt ist, der Typ macht seine Sache nicht schlechter als Jason Statham in den ersten 3 Filmen. Punkt. Filmzusammenfassung in 10 Sekunden folgt jetzt für euch.
Ich werde mich noch verspäten. Und ich verspäte mich nur ungern.
Damit wisst ihr, wie der neue Transporter aussieht.
Das ist Farsi. Aber in einer mittelalterlichen Variante.
Können Sie das lesen?
Mhm. So streute ich die Saat der Weisheit aus und hegte sie mit meiner Hände Arbeit.
Dies war die ganze Ernte, die mir blieb. Ich kam wie das Wasser und gehe wie der Wind.
Miss Percy, Sie sind in Lyrik bewandert. Mhm. Sie kennen Omar Khayyam?
Ja, ich kenne ihn. Ich möchte seine Sprache lernen.
Tja, ihr Lieben, mit allen von euch, die jetzt gerade noch nicht in einen komatösen Tiefschlaf gefallen sind, rede ich jetzt gerne oder auch nicht so gerne über den Film Queen of the Desert, Königin der Wüste. Wir haben alle mit relativ fragenden Gesichtern dagesessen, als uns der große Werner Herzog, der so ein grandioser Schauspieler und so ein toller Regisseur und Filmemacher ist, bei der Berlinale in diesem Jahr diesen Film vorgesetzt hat. In der Hauptrolle Nicole Kidman als Gertrude Bell, die schon anders war als andere Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo es doch eher für die Frauen darum ging, daheim zu bleiben, schwanger zu werden, nachdem man geheiratet hat, natürlich erst die Kinder großzuziehen und dem für die Familie sorgenden Ehemann eine reinliche Putzkraft für zu Hause zu sein. Gertrude Bell wollte das nicht. Die für damalige Verhältnisse überdurchschnittlich gebildete Engländerin, denn auch war es damals für Frauen, wie ihr wisst, nicht besonders einfach, überhaupt studieren zu gehen. Das ging nur, wenn man ganz viel Glück hatte, wenn man ganz viel Verständnis in der eigenen Familie hatte und die Erlaubnis dafür bekam. Gertrude Bell ist also sehr gebildet und interessiert sich vor allen Dingen für Fernreisen in den Nahen Osten. Reist sie so umher und verliebt sich in einen jungen Mann auf diesen Reisen. Der heißt Henry, wird gespielt von James Franco und da geht es tatsächlich mit Dialogen, wie gerade eben gehört, nicht besonders sparsam zur Sache. Schön fand ich auch diese Situation zum Beispiel, also so die beiden kommen sich langsam näher und Werner Herzog inszeniert das Ganze dann unter anderem so.
Ich werde sie mit einem rätselhaften Zauber belegen und derart verzaubert können sie ohnehin zu sehen.
doch vollkommen zielsicher bestimmen, ob eine Karte rot oder ob sie schwarz ist.
Ohne die Karten anzusehen? Das ist unmöglich.
Nein.
Den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit zufolge.
Unter meinem Zauber existieren diese Gesetze nicht.
Zwischendurch erinnere mich, bei der Pressevorführung während der Berlinale habe ich immer mal den Kopf gereckt und habe geguckt, ob irgendwo unter der Leinwand so Auffangbecken stehen. Für das ganze Schmalz, das da von der Leinwand runtergetropft ist während dieses gesamten Films. Werner Herzog mochte es offenbar, uns diese Geschichte der Gertrude Bell möglichst schmierig auf die Leinwand zu streichen mit einem überdimensional großen Buttermesser und einem Backofenpinsel, das alles schön einzufetten. Ich will gar nicht weiter ausholen, dass natürlich ein furchtbarer Schicksalsschlag diese beiden Liebenden dann auseinanderbringt, weil etwas Furchtbares passiert und Gertrude Bell sich von da an noch mehr in ihre Reisen in den Nahen Osten versteift und sich da auch in politische Konflikte einmischt und unter anderem auf Lawrence von Arabien trifft, der gespielt wird von Robert Pattinson. Da haben wir alles sehr gelacht in der Vorführung, weil Robert Pattinson als Lawrence von Arabien in diesem Film die ganze Zeit so ein Beduinen-Kopftuch auf dem Kopf hat. Kennt ihr? Diese Kopftücher, wo dann so eine dicke goldene Textilwurst um die Stirn drumherum gelegt wird, so ein goldener Reifen, der dieses Tuch auf dem Kopf hält, damit man sich nicht permanent einen Sonnenstich holt in der Wüste. Diesen Lawrence von Arabien spielt Robert Pattinson und rennt die ganze Zeit wirklich durch die Gegend wie so eine lebendig gewordene Stehlampe. Das macht den ganzen Film, wie sage ich es vorsichtig, auch nicht unbedingt besser. Am Donnerstag startet jetzt dieses Ding Queen of the Desert. Im deutschen Kino heißt er jetzt bei uns tatsächlich auch noch Königin der Wüste. Sehr langatmig gemacht. Also vielleicht wäre die ganze Geschichte gar nicht so schlimm gewesen, wenn man es an den richtigen Stellen ein bisschen verdichtet hätte, wenn man ein bisschen gekürzt hätte hier und da und diese Szenen, die ich euch jetzt vorgespielt habe, nicht alle so wahnsinnig staatstragend in die Breite gezogen und gezogen und gezogen hätte, sondern sich vielleicht für die ein oder andere Verknappung entschieden hätte, denn diese Geschichte der Gertrude Bell, die ist wirklich gar nicht unspannend, aber dass Werner Herzog da, wie gesagt, so einen schmalztriefenden Schmonzettenschinken draus gemacht hat, das ist ihm mehr oder weniger nicht wirklich zu verzeihen. Ich erspare euch die Reaktion des Publikums bei der Berlinale. Ich sage nur so viel. Sie war nicht so wahnsinnig wohlwollend. Damit sollte eigentlich alles gesagt sein. Also Queen of the Desert, Königin der Wüste, könnt ihr am Donnerstag im Kino getrost einen großen Bogen drum machen. Damit sind wir am Ende der Sendung von heute von Eine Stunde Film. Ich möchte euch in die Nacht, in den Abend entlassen mit Elias Mbarek. Den habe ich nämlich gestern getroffen, das war ganz interessant, und habe mit ihm unter anderem gesprochen über die aktuelle Flüchtlingsdebatte. Ihr habt das alle natürlich mitbekommen, dass mittlerweile sich auch mehr und mehr Schauspieler da eingeklinkt haben und ihre Meinung kundgetan haben, wie sie das finden. Mit Elias habe ich gesprochen und er hat mir auch nochmal ganz klar gesagt, auch Bezug nehmend auf das Video von Joko und Klaas, dass er das in vollem Maße unterstützt, dass er auch das unterstützt, was Til Schweiger aktuell macht. Das ist wirklich die gute Nachricht, dass man merkt, dass immer mehr auch deutsche Schauspieler, die einfach ein bekanntes Gesicht haben, dieses bekannte Gesicht dafür nutzen, sich für diese Sache einzusetzen und diesen ganzen schwachsinnigen Hohlköpfen, die da zurzeit irgendwelches völlig widerwärtige rechte Gedankengut absondern, dass man die einfach bei Zeiten in die Schranken weisen muss. Dafür hat sich Elias auch nochmal ausgesprochen. Seid gerne wieder dabei. Für heute bin ich raus. Tom Westholz sagt Tschüss, gute Nacht, gehabt euch wohl.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.